Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Susanne Kuhlmann. Ich begrüße Sie. Kleine Tierchen mit großer Wirkung. Welche Winzlinge in der Natur wichtige Dienste leisten und wo man sie finden kann, das hören Sie gleich im Gespräch mit Jörg Müller von der Heinz-Sielmann-Stiftung. Außerdem fragen wir, ob sich angesichts steigender Krankenkassenbeiträge ein Versicherungswechsel lohnt. Freie Arztwahl und das Hausarztmodell, die Vor- und Nachteile der hausarztzentrierten Versorgung. Was Patienten über das digitale Zahnbonusheft im neuen Jahr wissen sollten, das erläutert Stefan Stehl von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. ARD-Fernsehempfang künftig nur noch in HD-Qualität, darum geht es im Verbrauchertipp. Dass Pflanzen wachsen, der Boden fruchtbar ist und wir nicht permanent von Insekten geplagt werden, dass also in der Natur im besten Fall eins ins andere greift und reibungslos funktioniert, das verdanken wir Winzlingen. Kleinen und kleinsten Tierchen, die zum Beispiel unermüdlich Humus produzieren oder Schimmelpilze bekämpfen. Sie heißen bunter Kugelspringer, Punktschnecke oder Wasserzwerg. Und der Biologe Dr. Jörg Müller kennt sie. Er ist Referent für ökologisches Monitoring bei der Heinz-Sielmann-Stiftung. Wer ist der bunte Kugelspringer und was tut er? Das fragte ich ihn am Vormittag.
Der bunte Kugelspringer ist ein Vertreter der Springschwänze. Das sind also ganz kleine sechsbeinige Tierchen, die man früher den Insekten zugerechnet hat. Inzwischen sieht man das anders, dass sie eine eigene Gruppe bilden. Aber das sind kleine Tierchen, die halt Laub in der Bodenstreu leben und dort ja zum Humusabbau beitragen.
Wie macht er das genau?
Naja, er ernährt sich von ganz verschiedenen Sachen, also von der Laubstreu direkt, von den alten Pflanzenfasern, von den übrig gebliebenen Pflanzen. Er frisst aber darin auch enthaltene Pilze oder die ganzen Mikroorganismen, die in der Streu ebenfalls Zersetzungsarbeit leisten, wie Bakterien, wie Fadenwürmer, verschiedene Einzeller und so. Da ist er eigentlich gar nicht so wählerisch, sondern vertilgt das gerne.
Der tummelt sich also jetzt mit seinen Artgenossen da, wo die alten Blätter liegen zum Beispiel, oder?
Genau, in den oberen Bodenschichten, im Wald, aber auch im Offenland kann man solche Springschwänze antreffen. Das ist ja nicht nur der bunte Kugelspringer, da gibt es eine ganze Reihe von Arten. In Deutschland zum Beispiel gibt es über 500 verschiedene Springschwanzarten.
Wo finden Sie Punktschnecken und was machen die?
Punktschnecken halten sich ebenfalls in der Laubstreu auf, gern im Wald, im schattigen Bereich, wo es auch öfter mal oder längere Zeit feucht ist, wo sie gute Lebensbedingungen haben. Und dort weiden dann diese Schnecken wie kleine Schafe vielleicht so diesen ganzen Biofilm an Oberflächen ab. Also an morschem Holz oder so kriechen sie rüber und ernähren sich dort von diesen Algen, die darauf wachsen, von ebenfalls Kleinstlebewesen.
Wo sich der Wasserzwerg aufhält, das sagt ja eigentlich schon sein Name. Was ist das für ein Wesen?
Der Wasserzwerg gehört zu den Wansen und dazu der Gruppe der Wasserwansen. Das heißt, dieses Tier verbringt sein Leben im Wasser. Gerne nimmt es dazu vegetationsreiche Tümpel, wo er dann zwischen den Wasserpflanzen lebt, zwischen den Wasserlinsen umher schwimmt und dort auf Beutefang geht. Der ist ein räuberischer Genosse.
Insgesamt 7 Zwerge, 7 Winzlinge listet die Heinz-Sielmann-Stiftung auf, um deren märchenhafte Leistungen für das Ökosystem hervorzuheben. Haben wir eine Chance, einen davon draußen zu finden oder nur zu sehen, was die Winzlinge geschafft haben? Kann man die auch als Laie sehen?
Die kann man als Laie natürlich sehen. Dazu muss man sich halt nur ein bisschen auf Augenhöhe begeben. Das heißt, wirklich ein kleines Stückchen vom Waldboden mal ganz genauer ansehen, vielleicht etwas Streu aussieben und vielleicht mit einer Lupe mal schauen, was da alles herausfällt. Man wird staunen, wie viele unterschiedliche Organismen darin enthalten sind. Man kann auch ein Moospolster nehmen. Daran kann man es im Kontrast zu diesem herrlichen Grün vielleicht manchmal besser sehen, was daran alles herumkrabbelt. Und das ist im Prinzip auch zu allen Jahreszeiten möglich. Gerade solche milden Winter, wie wir sie jetzt im Moment haben, machen die Suche relativ einfach. Die Tiere sind durchaus aktiv auch im Winter, also die Springschwänze sind 12 Monate aktiv. Auch die Punktschnecke ist im Prinzip auch bei kühleren Temperaturen durchaus unterwegs. Und bei der Punktschnecke ist es auch so, dass es erstaunlicherweise auch unsere häufigste Schnecke ist. Sie ist die kleinste und die häufigste. Und es leben teilweise bis zu 170 solcher Punktschnecken pro Quadratmeter Waldboden. Die sind halt nur irre klein und deshalb muss man natürlich entsprechend genau hinschauen und sehen, welche der Punkte sich vielleicht bewegen und sich als Schnecke entsprechend entpuppen.
Das klingt jetzt, als ginge es diesen Winzlingen ziemlich gut. Wie ist es denn im Einzelnen um ihre Existenzbedingungen bestellt? Wir beobachten ja ein enormes Artensterben und vielleicht geht das an diesen winzigen Spezialisten ja auch nicht unbemerkt vorüber.
Das geht natürlich auch nicht, selbstverständlich nicht an ihnen unbemerkt vorüber. Sie leiden selbstverständlich auch an solchen Extremereignissen wie langen Sommerdürren oder so. Dann trocknen womöglich Kleinstgewässer auf und der Wasserzwerg hat dann kein Habitat mehr. Auch wenn Laubstreu zu sehr austrocknet, denn das ist natürlich auch nicht gut für die Springschwänze, weil ihre Nahrungsgrundlage dann auch nicht mehr verfügbar ist. Also das geht dann natürlich auch bei diesen Arten dann ans Eingemachte. Sie geben uns allerdings immer die Chance, solche kleinen Tiere haben ja die Fähigkeit, sich doch relativ schnell wieder auszubreiten, wenn die Bedingungen wieder gut sind. Und das ist eigentlich eine gute Chance für uns, dass wir, wenn wir die Bedingungen für sie wiederherstellen, dass eben diese Kleinstlebewesen relativ schnell auch wieder sich regenerieren können.
Kann man dazu im eigenen Garten auch beitragen?
Selbstverständlich kann man das sicherlich vor seiner eigenen Haustür immer machen, indem man ja Humus zulässt, nicht alles Laub immer weghakt, sondern also auch Ecken lässt, wo in Natur Natur sein darf. Das wirkt sich dann natürlich auf den gesamten Garten und seine Artenvielfalt auch positiv aus. Dadurch, dass die Springschwänze ja auch eine wichtige Nahrungsgrundlage für andere Insekten darstellt, wie Käfer oder so. Und die Käfer halt in der jetzigen Zeit vielleicht von Springschwänzen leben, aber vielleicht in der Gemüsezeit eventuell auf mögliche Gemüseschädlinge umsteigen und dort entsprechend ihre Ökosystemleistung vollbringen.
Jörg Müller von der Heinz-Sielmann-Stiftung war das über Winzlinge, die für die Natur Großes leisten. Für die meisten gesetzlich Versicherten steigen die Krankenkassenbeiträge in diesem Jahr und zwar deutlich. Durchschnittlich soll sich der Zusatzbeitrag um 0,8 Prozentpunkte auf 2,5% erhöhen. Während die Ausgaben für Medikamente und Krankenhäuser immer weiter zunehmen, schrumpfen die Rücklagen der Kassen. Für wen lohnte sich ein Wechsel der Versicherung? Sibylle Seitz erklärt, welche Möglichkeiten Versicherte nun haben.
Schon Mitte des Jahres 2024 hatten 35 Krankenkassen ihre Beiträge erhöht, einige davon sogar mehrfach. Mitte des Jahres eine Erhöhung. Eher ungewöhnlich, aber nicht überraschend, sagt Barbara Weber, Expertin für Krankenversicherungen bei Finanztipp.
Den Krankenkassen, denen geht es ja schon längerer Zeit nicht gut. Das heißt, die Ausgaben bei den Krankenkassen, die sind halt einfach immens höher als die Einnahmen, die wieder reinkommen. Wir hatten da selbst auch Kontakt zu den Krankenkassen. War es halt tatsächlich der Fall, dass sie sich da teilweise verkalkuliert haben in ihren Einnahmen und Ausgaben. Und deswegen mussten die Krankenkassen jetzt nochmal unterjährig ihre Beiträge erhöhen, um nochmal das Defizit einzuholen.
Werden die Beiträge erhöht, kann der oder die Versicherte sofort kündigen.
Normalerweise habe ich eben eine Bindungsfrist an meine Krankenkasse von 12 Monaten. Und wenn meine Krankenkasse nun ihre Beiträge erhöht, dann darf ich auch schon früher aus der Krankenkasse raus. Dann habe ich ein sogenanntes Sonderkündigungsrecht. Also sobald die Krankenkasse die Beiträge erhöht, kann ich dann innerhalb von einem Monat meine Krankenkasse wechseln. Und das ist auf jeden Fall auch sinnvoll, weil es gibt auch viele Krankenkassen, die ihre Beiträge nicht erhöht haben oder auch nicht so stark. Das heißt, dadurch kann ich schon einiges im Jahr an Geld sparen, wenn ich zu einer günstigeren Krankenkasse wechsle.
Es lohnt sich also nachzurechnen. Für Angestellte mit einem Bruttogehalt von 5.000 Euro bedeutet das ab 2025 voraussichtlich eine monatliche Mehrbelastung von 20 Euro. Bei 3.000 Euro Gehalt 12 Euro mehr. Auf das Jahr gerechnet ist das spürbar. Ein Wechsel könnte sich also für die meisten Versicherten lohnen. aufpassen müssen diejenigen, die bereits eine Leistung beantragt und genehmigt bekommen, aber nicht angefangen haben.
Man hat eine Psychotherapie beantragt, die Krankenkasse hat es auch bewilligt und ich habe auch eine Überweisung von meinem Arzt vorliegen und ich habe aber noch keinen Therapeuten gefunden. Dann kann es halt sein, dass ich bei der nächsten Krankenkasse diese Therapie nochmal neu beantragen muss. Also ich muss nochmal zu meinem Hausarzt gehen und muss das nochmal alles neu beantragen.
Eine Kündigung ist inzwischen völlig unkompliziert. Einfach auf der Seite der neuen Krankenkasse den Mitgliedsantrag ausfüllen, alles weitere inklusive kündigen, erledigt die neue Versicherung. Wer nun mit einer privaten Krankenkasse liebäugelt, sollte sich das genau überlegen und nicht nur auf die aktuellen Beiträge schauen.
Gerade in den jungen Jahren ist es oft so, dass die Beiträge zwar noch günstiger sind als bei der gesetzlichen Krankenversicherung und man bekommt dann eben noch bessere Leistungen als Privatpatient. Das ist natürlich total verlockend, gerade für junge Leute. Aber der Schock kommt dann irgendwann, wenn man älter wird und die Beiträge immer weiter steigen. Und ja, gerade wenn man dann im Alter vielleicht nicht so gut abgesichert ist, keine so große Rente bekommt, dann kann das ganz schön schwierig werden, dann noch die Beiträge zu stemmen. Und die private Krankenversicherung, die wird gerade im nächsten Jahr auch im Durchschnitt um 18% teurer für Privatversicherte.
Eine Auflistung, welche gesetzlichen Krankenkassen 2025 die Beiträge erhöhen und viele weitere wichtige Informationen gibt es auch auf der Internetseite von finanztipp.de.
Es könnte sich also lohnen, nach einer günstigeren Krankenversicherung zu suchen. Wer zum Hausarzt geht, wird vielleicht gefragt, ob er in der hausarztzentrierten Versorgung eingeschrieben ist. Der Hausärztinnen- und Hausärzteverband rechnet damit, dass bis Ende 2024 rund 10 Millionen gesetzlich Versicherte am Hausarztmodell teilgenommen haben. Für die Patienten hat es viele Vorteile, aber auch den einen oder anderen Nachteil. Einzelheiten von Tom Funke.
Die Hausärztin oder der Hausarzt. Für viele ist der Allgemeinmediziner die erste Ansprechperson bei gesundheitlichen Fragen. Diese Lotsenfunktion durch das Gesundheitssystem stärken soll die hausarztzentrierte Versorgung, kurz HZV. Seit mehreren Jahren müssen gesetzliche Krankenkassen ihren Versicherten so ein Wahlmodell anbieten. Die Teilnahme daran ist freiwillig. Jochen Sunken, Leiter der Abteilung Gesundheit und Patientenschutz der Verbraucherzentrale Hamburg, sagt, Patientinnen und Patienten profitierten von einer besseren Versorgung.
Hausärztinnen und Hausärzte, die an der hausarztzentrierten Versorgung teilnehmen, die müssen bestimmte Fortbildungen absolvieren, die haben auch nochmal ein erweitertes Qualitätsmanagement. Es ist auch so, dass Patientinnen und Patienten dann bei der Facharztterminsuche von der Praxis unterstützt werden. Und es ist auch so, dass diese Hausärztinnen und Hausärzte ein erweitertes Terminangebot haben und auch mit kürzeren Wartezeiten aufwarten können.
Hausärztinnen und Hausärzte koordinieren also im Hausarztmodell die weiteren Untersuchungen bei Fachärzten, haben so sämtliche Befunde direkt parat und dienen als Lotsen im Gesundheitssystem. Dafür verpflichten sich gesetzlich Versicherte für eine gewisse Zeit, in der Regel mindestens ein Jahr, immer zuerst zu einem Hausarzt zu gehen, der ebenfalls an der hausarztzentrierten Versorgung teilnimmt. Im optimalen Fall ist das schon die vertraute Hausarztpraxis. Susanne Bublitz ist so eine Hausärztin im ländlichen Baden-Württemberg, zudem Co-Vorsitzende im Verband der Hausärztinnen und Hausärzte. Sie erzählt:
Insgesamt haben wir weniger Krankenhauseinweisungen. Wir haben bei den Diabetikern weniger Amputationen, weniger Erblindungen, weniger Dialysen, was nicht nur Kosten spart, sondern für den Patienten ja auch eine Entlastung ist. Wir haben eine höhere Impfquote in der HZV. Also wir haben einfach für den Patienten als Vorteil auch eine bessere Versorgung.
Diese bessere Versorgung beim Hausarztmodell haben verschiedene Studien nachgewiesen. So kann eine intensivere und besser koordinierte Gesundheitsversorgung für ältere, chronisch kranke und mehrfach erkrankte Patienten von Vorteil sein. Evaluationsstudien auf Basis von Daten der gesetzlichen Krankenkasse weisen zudem, betrachtet man alle Ebenen des Gesundheitssystems darauf hin, dass die hausarztzentrierte Versorgung kosteneffizienter ist als die Regelversorgung. Und dennoch nehmen derzeit nur rund 10 Millionen gesetzlich Versicherte an der hausarztzentrierten Versorgung teil, bei derzeit rund 74 Millionen gesetzlich Versicherten eine Minderheit. Denn das Hausarztmodell hat auch ein paar Nachteile für Patientinnen und Patienten. Zum einen die Bindungsfrist an das Hausarztmodell einer gesetzlichen Krankenkasse. Nur wenn ein Sonderkündigungsrecht besteht, weil beispielsweise die Kasse ihre Zusatzbeiträge erhöht, kann man aus dem Hausarztmodell vorzeitig aussteigen. Mit dem Wechsel der Krankenkasse wird in diesem Fall auch der Hausarztvertrag gekündigt. Zum anderen ist die freie Arztwahl eingeschränkt, besonders wenn es um den Besuch von Fachärzten geht. Dieser ist erst mit Überweisung vom Hausarzt möglich. Ausnahmen kann es für bestimmte Fachrichtungen geben, die regelt der jeweilige Hausarztvertrag. Und auch bei der Einholung einer medizinischen Zweitmeinung gibt es einiges zu beachten, sagt Jochen Sunken von der Verbraucherzentrale Hamburg.
Ja, es ist in der hausarztzentrierten Versorgung etwas schwieriger, an Zweitmeinungen zu kommen oder Zweitmeinungen einzuholen. Diese können aber natürlich manchmal sinnvoll sein und das muss man dann aber eben mit seinem Hausarzt besprechen. Wenn der Hausarzt sich weigert, eine Überweisung zu einem Facharzt auszustellen, dann wäre die eigentlich entscheidende Frage, warum möchte man eine Überweisung zum Facharzt, wenn der Hausarzt dagegen ist.
Das bedeutet ja, dass man den medizinischen Einwendungen des Hausarztes nicht vertraue, so Sunken weiter. In so einem Fall würde auch Susanne Bublitz das Gespräch suchen.
Ich erlebe immer wieder, dass man im Gespräch dann das auch erklären kann und sagen kann, also ich habe jetzt den Befund bekommen, ich persönlich als Hausarzt bin mit dem, was der gemacht hat, einverstanden. Das halte ich für richtig. Ich sehe da keine Notwendigkeit, jemand anders zu fragen. Und wenn man das kommuniziert und auch den Befund erklärt und das weitere Vorgehen erklärt, dann ist da auch oft viel Missverständnis ausgeräumt.
Wem im Zweifel die freie Arztwahl aber wichtig ist, dem gibt Jochen Sunken noch folgenden Tipp mit. Jeder Versicherte kann natürlich auch in der Regelversorgung immer erst zum Hausarzt gehen. In Ausnahmefällen kann man dann aber selbst Lotse im Gesundheitssystem sein und Fachärzte aufsuchen.
Hausarztmodell Tom Funke stellte es vor. Zur Zahnvorsorge erscheinen, das Bonusheft vorlegen, einen Stempel bekommen. Wer als gesetzlich Krankenversicherter einmal im Jahr die Zähne kontrollieren lässt, spart Geld, falls einmal Zahnersatz nötig sein sollte. Ab jetzt, ab Januar 2025 also, wird allmählich die elektronische Patientenakte eingeführt. Berichte über Befunde und Röntgenbilder können dort gespeichert werden und auch das Zahnbonusheft in elektronischer Form. Die elektronische Patientenakte gibt es zwar schon seit ein paar Jahren, sie wurde von den meisten Versicherten bisher aber verschmäht. EPA für alle. Eine überarbeitete Version soll unter diesem Namen in 2 Wochen in ausgewählten Regionen an den Start gehen. Stefan Stehl ist wissenschaftlicher Referent bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Ich fragte ihn, welche konkreten Vorteile Patienten haben, die einmal im Jahr zur Zahnvorsorge gehen und das auch belegen können.
Die konkreten Vorteile für PatientInnen bzw. VerbraucherInnen sind, dass der Eigenanteil reduziert wird. Normalerweise übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen 60% der Behandlung und nach 5 Jahren werden 70% übernommen und nach 10 Jahren werden sogar 75% der Behandlung für PatientInnen übernommen.
Schrittweise wird ja nun die elektronische Patientenakte an den Start gehen und das Bonusheft soll sich darin in digitaler Form wiederfinden. Was heißt das für Patienten und für den Ablauf in der Zahnarztpraxis?
Der große Vorteil, der darin enthalten ist, ist, dass das Bonusheft nicht mehr vergessen werden kann. Im Moment ist es so, dass man für 5 bzw. für die 10 Jahre lückenlos nachweisen muss, dass man jedes Jahr zur Zahnuntersuchung gegangen ist bzw. zur Zahnvorsorge und dementsprechend dieses Heft auch über so lange Jahre aufbewahren muss. Neu wird es sein, dass der Arzt dann direkt in die digitale Patientenakte einspeichern kann, ob diese Untersuchung stattgefunden hat und man sozusagen das Heft nicht mehr verlieren kann.
Welche gesetzlichen Krankenkassen machen momentan denn schon mit?
Es machen noch nicht alle Krankenkassen mit. Unter anderem macht die Barmer mit oder die TK, wenn man sich schon angemeldet hat. Das Problem hierbei ist aber auch ein bisschen, dass es von den Zahnarztpraxen selber abhängt, ob die schon das passende System besitzen, um das in die elektronische Patientenakte einzutragen und ob auch die passenden Rechte zur Verfügung stehen, das in die Akte eintragen zu können. Weil einige VerbraucherInnen haben ja schon von vornherein die elektronische Patientenakte zur Verfügung aus der Erprobungsphase im Moment. Und theoretisch könnte man das dort auch schon eintragen lassen. Aber wie gesagt, die technischen Voraussetzungen sind hier noch auf die Hürde.
Das Zahnbonusheft in Papierform ist über kurz oder lang also ein Auslaufmodell, aber für viele noch nicht überflüssig, auch aus den Gründen, die Sie gerade genannt haben. Braucht man es sonst noch für bestimmte Dinge und wer sollte es noch weiter haben?
Das Papierbonusheft bleibt auf jeden Fall noch für die meisten Patientinnen wichtig und auch gültig, weil theoretisch müssten ja die Zahnvorsorgeuntersuchungen, die bis jetzt gelaufen sind, eingetragen werden in die neue Dokumentation oder werden, wie gerade erläutert, die digitale Kommunikation noch nicht zur Verfügung steht. Dann müsste diese halt weiter auf Papier vorgenommen werden. Und es gilt natürlich auch weiterhin regelmäßig als Vorsorgeuntersuchungsnachweis, wenn Sie die Opt-out-Funktion der EPA benutzt haben.
Also wenn man die elektronische Patientenakte nicht nutzen möchte.
Exakt. So ist es halt immer noch unersetzlich für Verbraucherinnen.
Stefan Stehl war das von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen über das digitale Zahnbonusheft, das in der elektronischen Patientenakte geführt werden kann.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
SD wird abgeschaltet, HD kommt. Ab nächsten Dienstag, dem 7. Januar, überträgt die ARD ihre Programme nur noch in HD-Bildqualität. Wer einen älteren Fernseher hat, könnte dann Probleme bekommen, braucht aber nicht unbedingt ein neues Gerät. Mehr zur Veränderung und ihren Konsequenzen im Verbrauchertipp von Hilde Braun.
HD-Qualität heißt, das Bild wird schärfer und genauer angezeigt. Außerdem können Zuschauer eine klarere Sprache wählen. SD wird im Januar abgeschaltet. Alle TV-Programme der ARD sind betroffen, vom ersten bis zu allen Programmen der Landesrundfunkanstalten mit ihren Regional- und Lokalzeiten. Jörg-Peter Joost ist Chefingenieur und Projektleiter für die SD-Abschaltung in der ARD.
Und diese nehmen wir am 7. Januar morgens um 10 Uhr weg. Das heißt, wir nehmen anstatt des laufenden Programms ein Standbild auf Sendung mit der gesprochenen Erklärung dazu. Und ab diesem Zeitpunkt ist STTV nicht mehr zu empfangen.
Das betrifft SD-Programme, die per Satellit und Kabel empfangen werden, nicht Programme, die per Antennenkabel, also DVB-T2, empfangen werden. Viele Kunden sind verunsichert und suchen Rat bei TV-Geräteverkäufern, wie zum Beispiel bei Richard Hinz im Bergisch Gladbach.
Es ist so, dass jetzt schon viele Kunden ankommen und fragen, was passiert jetzt, wenn der Fernseher einen HDMI-Anschluss hat. Das ist ein digitaler Anschluss, dann kann man zumindest einen digitalen Satellitenreceiver vorsetzen. Wenn nur dieser alte sogenannte SCART-Anschluss ist, das ist ein rechteckig langer Stecker, der ganz früher lange Jahre hier verwendet worden ist, dann kann der Fernseher das nicht.
Seit Monaten gibt es Einblendungen für Fernsehzuschauer, die sie über die Abschaltungen informieren. Ein einfacher Test zeigt, ob das eigene Gerät HD-Qualität empfangen kann. Jörg-Peter Joost.
Dafür reicht es aus, wenn Sie irgendein HD-Programm in der Programmliste finden, das den Zusatz HD hat, oder Sie schauen im Bild das Logo an, das sogenannte Corner-Logo. Wenn Sie dort eines mit HD-Erweiterung sehen, dann können Sie mit Sicherheit sagen, dass Ihr Fernseher oder Ihre Set-Top-Box auf alle Fälle grundsätzlich HDTV-tauglich ist.
Einige Sender wie der NDR oder der MDR verzichten allerdings bereits auf die HD-Kennzeichnung im aktiven Bild. Hier hilft ein Drücken der Info-Taste auf der Fernbedienung. Zeigt sie dann den Zusatz HD an, sind die HD-Programme auf jeden Fall zu empfangen. Sie finden sich in der Programmliste mit dem Zusatz HD, meist im hinteren Bereich bei den 100er oder sogar 1000er Ziffern. Falls nicht, sollte ein Suchlauf durchgeführt werden.
Gut ist hier, einen manuellen Suchlauf zu wählen und nicht den automatischen, denn beim automatischen Suchlauf kann es sein, dass Ihre Programme durcheinander kommen. Beim manuellen Suchlauf gehen Sie ganz gezielt auf die Suche der neuen Programme und Ihre Programmliste und Programmsortierung bleibt erhalten.
Hilfe gibt es auf der ARD-Website. Dort ist alles nachles- und auffindbar. Dort finden sich auch Frequenzen, Fragen und Antworten und eine Hotline-Nummer.
So, noch ein kleiner Hinweis. Manche Zuschauer sind auch betroffen, die keine eigene Satellitenanlage oder einen eigenen Kabelanschluss haben. Zum Beispiel in einem Seniorenheim oder Krankenhaus. Hier bitte unbedingt der zuständigen Verwaltung Bescheid geben. Hier müssen Fachleute ran, denn hier handelt es sich um Umsetzeranlagen.
Fehlen einzelne Sender, kann es auch sein, dass die Satelliten Schüssel nicht richtig ausgerichtet ist. Hier ist der Fachmann mit dem richtigen Messgerät gefragt, um die Anlage optimal auszurichten.
Der Verbrauchertipp von Hilde Braun. Computerexperten mahnen einen Umstieg von der betagten Windows 10 Software auf ein zukunftsfähiges PC-Betriebssystem an, zum Beispiel auf Windows 11. In Deutschland laufen nach Angaben des Sicherheitsunternehmens ESET derzeit noch 32 Millionen Rechner mit Windows 10, das nur noch bis zum 14. Oktober kostenlos von Microsoft unterstützt wird. Konsequenzen nach den Randalen der Silvesternacht, darum geht es gleich bei Stefan Heinlein in den Informationen am Mittag.